NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. November 1929, der Geburtstag des Zeichners und Grafikers Horst Janssen.
Er war ein Besessener, süchtig nach Arbeit, nach Leben, nach Alkohol, mit einem unstillbaren Hunger auf neue Erfahrungen. Sobald er etwas erreicht hatte, auf künstlerischem Gebiet ebenso wie in Liebesdingen, stürzte er ab und strebte weiter. Horst Janssen blieb ein Unruhestifter und führte ein Leben der permanenten Neuanfänge. So beschreibt es sein Biograf und Freund, der Literaturwissenschaftler Stefan Blessin.
Das liegt daran, dass er so viele Themen auf ungewöhnlicher Breite behandelt hat und dass er sich sozusagen von Ausschließlichkeit zu Ausschließlichkeit immer wieder auf etwas Neues geworfen hat. Also gestern waren es Porträtzeichnungen, dann sind es Stillleben, Landschaften, dann kommt eine Periode Figürliches, dann wird das Selbstporträt weiterentwickelt.
Und mit 50 begann er auch noch zu schreiben. Nicht nur seine Zeichnungen und Drucke zu bekritzeln, wie er es immer getan hatte. Zu dem Künstler gesellte sich nun der Schriftsteller Horst Janssen. Stefan Blessin hat das hautnah miterlebt.
Das sind natürlich auch aufregende Erfahrungen, denn er war ja als Schriftsteller mindestens ebenso potent wie als bildender Künstler und hat sich überhaupt ja aus dem Nichts heraus zu einer schreibenden Kraft und Eindringlichkeit und Wortgewalt gesteigert, die für mich immer etwas Faszinierendes hatte.
Er hat sie alle betört, so oder so, als begnadeter Künstler, Freund und Nachbar, Kollege und Kunde, Saufkumpan und Liebhaber. Horst Janssen ließ niemanden kalt. Er lebte egozentrisch, exzessiv, war aufbrausend und unverschämt charmant. Ein Raubein mit Schnodderschnauze, dem auch mal die Hand ausrutschte, der zugleich aber großzügig und warmherzig war. Seine Nachbarin und Geliebte Kerstin Schlüter erinnert sich.
Irgendwann war ich mordsmäßig erkältet und ich wurde gelegt ins Turmzimmer und wurde gepflegt. 2 Tage. Sowas von umsorgt. Das hätte keine Mutter und keine Krankenschwester abgeleistet.
Horst Janssen lebte und arbeitete in Hamburg. Umworben und gefürchtet von Sammlern und Galeristen und als rauf- und sauffreudiges Zeichengenie stadtbekannt wie ein bunter Hund. Nicht nur bei Künstlern und Kunstinteressierten, auch bei Taxifahrern. Die mussten ihm, wenn er wieder einmal an der Flasche hing, zu den unmöglichsten Zeiten Schnaps herankarren. Die Kunsthistorikerin Petra Röttig lernte ihn Mitte der 70er Jahre kennen, als sie gerade 18 an seiner Haustür klopfte, um sich Plakate signieren zu lassen.
Er sagte dann, komm mal hoch. Und dann sagt er, ja, und was machst du? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich will Kunstgeschichte studieren. Sagt er, naja, da braucht man ja Geld, oder? Und ging an seinen Schreibtisch und holte also irgendwie einen größeren Schein raus. Also ich weiß bis heute nicht, was es war. Es war entweder 500 oder 1000 Mark. Und dann habe ich also gesagt, also nee, das will ich jetzt nicht, das nehme ich nicht, dafür bin ich nicht gekommen. Und dann wurde er gnaddelig und sagte, also wenn du das jetzt nicht nimmst, dann musst du jetzt hier gehen.
Großzügig war Horst Janssen. Die Taxifahrer zum Beispiel entlohnte er fürstlich für ihre Schnaps-Kurierfahrten. War das Angebot an die 18-Jährige also ernst gemeint? Oder wollte er sie kaufen? Oder nur testen, wie korrumpierbar sie ist? Sie sei damals viel zu verunsichert gewesen, um nachzufragen, sagt Petra Röttig heute.
Außerdem lief er damals auch schon mit seinem Bademantel irgendwie zu so einer normalen Tageszeit um 1 Uhr mittags rum. Ich habe also ein Bild von ihm gehabt, das natürlich einigermaßen prägend war damals. Und was dann viele Geschichten, die mir andere von ihm erzählt haben, sehr plausibel und auch seine Person sehr verständlich gemacht haben.
Seine Kunst kreiste um sein Ich. Nicht zufällig hat er sich immer wieder selbst porträtiert. Jeder kannte seinen Charakterkopf. Horst Janssen hat ihn in ungezählten Variationen erkundet und sich als verlotterten, fetten, schwabbligen Gesellen mit Hängebacken und triefenden, todtraurigen oder entsetzten Augen dargestellt. Es sind Selbstentblößungen, deren Anblick einem mitunter das Herz zerreißt. Qual und Spott sprechen daraus, aber auch Koketterie. Geboren ist Horst Janssen am 14. November 1929, heute vor 80 Jahren in Hamburg. Auf der Durchreise, wie er gern betonte. Martha, seine unverheiratete Mutter, lebte als Schneiderin in Oldenburg und hatte sich hochschwanger zu ihrer Schwester Anna nach Hamburg geflüchtet. Der werdende Vater war längst über alle Berge. Jansen hat ihn nie kennengelernt. 14 Tage nach der Entbindung fuhr Martha nach Oldenburg zurück und versteckte Horst in ihrer Nähstube. Nach einem halben Jahr flog die Sache auf, endete aber glimpflich für Martha. Ihre Eltern setzten sie nicht wegen der Schande vor die Tür, sondern nahmen das uneheliche Kind zu sich. So wuchs Horst bei seinen Großeltern auf. Die Mutter hatte wenig Zeit für ihn, umso mehr dafür der Großvater, bis dieser 1939 an Tuberkulose starb. 4 Jahre später raffte die Krankheit auch die Mutter dahin. Da besuchte Horst Jansen bereits die Napola in Haselünne, eine von vielen nationalsozialistischen Erziehungsanstalten, die es seit 1933 zur Ausbildung der politischen Elite gab.
Tatsache war, dass dieser Verlust der Erziehungspersonen ihn wohl doch nicht so beschäftigt hat, weil er eben in Haselünne und anderswo in so eine Gemeinschaft hineingekommen ist, die ihm erstmal alles abverlangt hat. Und insofern ist diese Zäsur später wichtiger gewesen, als es vielleicht im Moment damals der Fall war.
Bei Kriegsende war Horst Jansen 15, hatte keinen Schulabschluss und war bei Tantchen in Hamburg untergekommen, der jüngeren Schwester seiner Mutter. Sie adoptierte ihn und hielt fortan ihre schützende Hand über den ungestümen Neffen. Angefangen zu zeichnen hatte dieser bereits auf der Napola und sein Talent war nicht unentdeckt geblieben. Ohne Tantchens Unterstützung jedoch und ihre guten Beziehungen hätte er nicht schon 1946 einen Platz an der Landeskunstschule in Hamburg bekommen. Dort nahm sich der Maler und Grafiker Alfred Marlau seiner an. Er wurde sein Lehrer, Mentor und Förderer und prägte Jansens Entwicklung als Zeichner und Grafiker.
Im Großen sind es die verschiedenen grafischen Medien, von der Farbstiftzeichnung bis zum Pastellzeichnung, dann die Zeichnung mit der Feder, dann das Aquarell, aber auch innerhalb einer Technik wie der Radierung oder wie der Zeichnung mit dem Farbstift hat er auch sehr variiert, bis es sich von selbst erschöpft hat und dann tot lief und er ja entweder in die Flasche fiel oder sich Zeit nehmen musste, um etwas Neues zu erproben.
Seine ersten Erfolge feierte Horst Jansen Ende der 50er Jahre mit Holzschnitten, die er 1957 zunächst in seiner Wohnung zeigte, weil es in Hamburg keine Galerie gab, die ihn ausstellen wollte. Kurz darauf wandte er sich der Radierung zu, eine Technik, die er meisterhaft entwickelte. Er habe, ohne vorzuzeichnen, direkt in die Kupferplatte hineinradieren können, schwärmt die Kunsthistorikerin Ursula Stunus, die zusammen mit Petra Röttig zum 80. Geburtstag Horst Jansens eine Sonderausstellung in der Hamburger Kunsthalle kuratiert.
Jemand arbeitet mit einer Radiernadel, also mit einem harten kleinen Gerät, auf einer Kupferplatte. Die Platte spiegelt. Die Spitze ist sehr klein und fein. Wer das macht, muss sich gleichzeitig auch vorstellen, dass das alles hinterher im Druck seitenverkehrt erscheinen wird. Ein guter Jansen bringt das Motiv zum Schillern. Ich denke, man sollte bei ihm da die Radierung und Zeichnung und das Aquarell nicht gegeneinander ausspielen.
Hinzu kommt der Gelegenheitskünstler Horst Jansen, der Briefe und Nachrichten an Freunde mit hinreißenden kleinen Skizzen kommentierte.
Allein schon, wie diese Zeichnungen zum Teil entstanden sind. Während des Gesprächs ein kleines Porträt der Gesprächspartnerin, garniert mit irgendetwas, das die Gesprächspartnerin vielleicht vorher erwähnt hat, dass sie es besonders gerne macht. Ach, ich mag so gerne Stiefmütterchen. Prompt findet sie ein paar Minuten später ein zauberhaftes kleines Porträt von sich selber, garniert mit einem Blümchen. Einem gezeichneten und womöglich noch im Vers darunter.
Damit hat er nicht nur Frauen bezaubert, sagt Stefan Blessin, der dank Jansens Großzügigkeit heute über eine stattliche Sammlung verfügt. Wenn er gut drauf war, habe er Freunde und Weggefährten regelrecht verwöhnt, sagt Kerstin Schlüter, die ihm teilweise auch den Haushalt führte.
Ich kaufte für ihn ein und ging dann oft mit den Einkäufen zu ihm rauf und putzte ich ihm die Bohnen und setzte ihm Kartoffeln auf und er hatte ja keine Lust, ins Dorf zu gehen, einzukaufen, zumindest meist nicht. Im Grunde, wenn du das Haus da sauber gemacht hast, in der Zeit entstand eine Profizeichnung, die kriegtest du dann geschenkt als Dank.
Mit dem Dorf ist der auf einem Hügel an der Elbe gelegene Hamburger Stadtteil Blankenese gemeint. Dort bewohnte Jansen ab 1967 ein ehemaliges Kutscherhaus. Jansen lebte zu dem Zeitpunkt mit seiner dritten Ehefrau Verena von Bethmann-Hollweg und seinem Sohn Philipp zusammen. Es war sein drittes Kind.
Ich habe nun tatsächlich fantastische Ehen gelebt. Ehen, die vor nur knapp 200 Jahren total normale Ehen gewesen wäre, weil die Lebenserwartung des Menschen nun mal damals nur 40 Jahre war. Aber der medizinische Herrgott, nicht wahr, hat uns ja nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir werden alle 80 Jahre. Und welche Gemeinschaft unter Menschen ist geeignet, um 60 oder 40 oder 50 Jahre durchzuhalten?
Es ging immer darum, stabile Verhältnisse für seine Arbeit zu schaffen. Und das hieß in den 50er, 60er Jahren automatisch Familie. Das war dann später nicht mehr so wichtig, weil man in Zeiten lebte, in denen nicht immer gleich geheiratet werden musste. Aber die Verhältnisse sollten stabil sein. Er war monogam und er wollte vor allen Dingen arbeiten können.
Serielle Monogamie nennen Soziologen heute, was Jansen Zeit seines Lebens praktizierte. 1973 kam noch ein viertes Kind zur Welt, Adam. Mit dessen Mutter Gesche Tietjen verband ihn auch nach der Trennung noch lange eine innige Freundschaft. Panne nannte er sie.
Ich liebe dich, Panne. Ich liebe auch deinen spröden Körper. Ich liebe ihn im Nachhinein erst eigentlich, nun, wo ich die wundervolle Bettina hatte. Sie war, was das Fleisch betrifft, auf meine alten Tage eine Offenbarung. Was das Fleisch betrifft, hatte ich nie vorher so eine Frau und werde auch wohl keine in Zukunft haben. Na gut, immerhin, sie war da. Nun ist Marie im Anmarsch. Sie ist vergleichsweise ein Zirkuspferdchen und liebt mich sehr. Sie hat im Pragmatischen große Ähnlichkeit mit dir. Und sie wird mich retten. Ich liebe sie schon etwas sehr und werde bald, sehr bald, wieder arbeiten.
Er hätte es gern gesehen, wenn ihm die Hamburger ein eigenes Museum eingerichtet hätten. Es hat Versuche in die Richtung gegeben, aber die passten ihm nicht. So schlug Oldenburg zu, als der Stadt eine Privatsammlung mit Jansen-Werken angeboten wurde und sich ein Sponsor fand, der die Museumspläne unterstützte. Horst Jansen war so begeistert, dass er Oldenburg seine Leiche versprach. Das Museum ist ein weißer, ellipsenförmiger Neubau am Rande der Altstadt, der entfernt an das Guggenheim-Museum in New York erinnert. Künstlerische Leiterin ist Jutta Mosterhus.
Das Haus umfasst 3 Etagen. Die Idee ist, dass immer Horst Jansen präsentiert werden soll, auf wenigstens 2 Ebenen. Das heißt, wir haben eine Fläche von 400 Quadratmetern für Sonderausstellungen. Und wir zeigen andere Künstler, die auch auf Papier arbeiten, große Klassiker aus der Kunstgeschichte. Ich nenne jetzt mal Egon Schiele, Josef Beuys.
Zum Teil hat sich Jansen selbst auf sie bezogen und Goya, Füßli, aber vor allem Rembrandt kopiert. Dabei ging es ihm nicht um eine möglichst perfekte Reproduktion, sondern um einen Dialog mit den Meistern. Das Jansen-Museum in Oldenburg will nicht Kultstätte sein, sondern sucht die kritische Auseinandersetzung.
Es steht ja in einem Kontext, zeitgenössischer Kunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und da muss man ihn schon auch befragen dürfen, inwiefern hat er die Kunst weitergebracht, vorangetrieben, war er innovativ. Und es scheint aber so zu sein und zu bleiben, dass Jansen als großer Solitär doch herausragt, der eben in keinen Strömungen und keinen Schulen und keinen Avantgarden richtig beheimatet war.
91 hatte er werden wollen. Doch so lange hielt sein Körper nicht durch. Horst Jansen starb am 31. August 1995 in seiner Geburtsstadt Hamburg im Alter von 65 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. 16 Taxifahrer bildeten einen Konvoi und begleiteten seinen Sarg bis Oldenburg. Dort liegt er neben seiner Mutter Martha auf dem Gertrudenfriedhof.
Ich denke, es gibt Arbeiten von Jansen, die werden bleiben. Ja, jenseits aller Geschichten und Anekdoten. Er hat einiges sehr, sehr Gute gemacht.
Das ist das Tolle bei Jansen. Man kann immer wieder einen neuen Aspekt bei ihm finden. Da gehen einem nie die Ideen aus. Das ist wirklich toll.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an Horst Jansen, der am 14. November 1929 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Kaufmann Leonhard Tietz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.